Radio Oldtimer Specials.
Gerhard Slotter für Radio Oldtimer. Heute spreche ich mit Rainer Buchmann, Gründer und Inhaber der Firma BB, über seine Lebensgeschichte und sein Lebenswerk. Folge 1. Der Autoenthusiast und Pionier Rainer Buchmann entwickelte seit 1970 mit seinem Team in Frankfurt-Bornheim ein feines Gespür für die Bedürfnisse seiner Kunden, die ihre edlen Fahrzeuge dort umrüsten ließen. Er brachte in jedem Fahrzeug den persönlichen Stil und die Lebensart des Besitzers zum Ausdruck. Jedes Auto aus der Werkstatt von BB kann als Gesamtkunstwerk bezeichnet werden. Herr Buchmann, Sie blicken auf ein bewegtes Leben zurück, als autobegeisterter Sohn eines autobegeisterten Vaters in einer autobegeisterten Zeit. Wie hat alles angefangen?
Angefangen hat meine Autobegeisterung eigentlich durch meinen Vater. Der hatte ein Motoratelier mit etwa 20 Mitarbeitern, aber er war absoluter Autofan. Er musste immer das neueste Auto haben. Es fing an mit einem Käfer, den nächsten Käfer, dann ein Peugeot und dann auch ein Rover 2000, der damals so mit das ambitionierteste neue Fahrzeug war, was auf den Markt kam. Und damit war ich schon in dem Thema Auto voll drin. Und er hat mir auch nie Steine in den Weg gelegt, dass ich seinen Betrieb übernehme, sondern hat mich aufgefordert, das zu machen, was mir Spaß macht. Richtig angefangen hat es eigentlich nach meinem Abitur. Da habe ich 800 D-Mark damals bekommen und mir dafür einen Käfer mit 130.000 Kilometer erworben bei der Firma Autoschmidt in Niederrad hier in Frankfurt. Mit dem sind wir natürlich zu dritt dann nach Südspanien gefahren und haben diesen Käfer aber auch erheblich strapaziert, sodass er in der südspanischen Wüste einen riesen Motorschaden hatte. Das führte eigentlich dazu, dass wir uns dann selbst helfen mussten, denn es gab keine VW-Werkstätten in Spanien 1965. Es gab keine Möglichkeit, von zu Hause Geld überweisen zu lassen. Und wir hatten nur eine Möglichkeit. Wir ließen uns von einem anderen Touristen abschleppen bis ans Meer auf einen Campingplatz. Dort zerlegten wir den Motor. Ich erinnere mich noch genau, ich hatte Gott sei Dank ein Buch von Dieter Korb mit, Jetzt helfe ich mir selbst. Und dieses Buch hat mir dann sehr weitergeholfen, den zerlegten Motor auch wieder zusammenzubekommen. Aber das Interessante war auch, wie abenteuerlich das damals war. Wir mussten mit diesem Kurbelwellenschaden, den wir hatten, die Kurbelwelle war blau angelaufen, per Anhalter nach Malaga trampen. Dort fanden wir eine Schiffswerft, die hat uns diese Kurbelwelle wieder sozusagen neu eingeschliffen mit neuen Lagern. Dann trampten wir zurück und haben dann unter dem Jubel des Campingplatzes den Motor zusammengebaut und er lief. Das war erstmal die gute Seite, aber wie abenteuerlich das damals war, wir bei diesem geteilten Gehäusen eines Motors musste man natürlich normalerweise einen Drehmomentschlüssel haben, den hatten wir natürlich nicht. Also kauften wir uns einen Besenstiel und eine Briefwaage und im Abstand von 1 Meter mit der Briefwaage erzeugten wir die 3,5 Meter Kilopond, die wir brauchten. Das waren alles Voraussetzungen, dass der Motor auch den Rückweg wieder durchhielt. Das war also der wirkliche Anfang, wo ich sagte, Mensch, wenn das geht, dann musst du mal sehen, was man sonst noch am Auto alles selbst machen kann. Und der nächste Schritt war, als wir in Winterurlaub fuhren, ist diesem gleichen Auto eine Dachlawine aufs Dach gefallen und drückte das Dach bis auf Sitzhöhe ein. Wir ließen damals das dort in grün lackieren, denn der Käfer hatte ein verblichenes Metallicblau. Und als wir zurückkamen, nahm ich den Staubsauger meines Vaters, schloss den umgekehrt an und mit einer Flitschspritze lackierte ich den Rest des Fahrzeugs im Garten meiner Eltern. Und das Fahrzeug gefiel meinen Freunden so gut, dass die mir dann 3 Autos hinstellten, die ich anschließend auch lackieren musste. Und das Auto konnte ich dann mit 500 oder 600 D-Mark Gewinn verkaufen. Und in dem Moment fing es für mich an, interessant zu werden. Ich sagte, das machst du nochmal, bin wieder zu VW Schmidt, habe den nächsten gekauft und habe mich dann innerhalb von 2 Jahren während meines Studiums von dem VW Käfer zum Karmann/Ghia hochgearbeitet, vom Karmann/Ghia anschließend zu einem 356C, dann zu einem Cabrio und dann natürlich zu einem 912 und finanzierte mir während dieser Zeit mein Studium immer wieder mit Inspektionen, die ich für Freunde machte und für andere.
Irgendwann haben Sie dann beschlossen, Ihr Studium zu beenden und lieber in die Selbstständigkeit zu gehen, das heißt, in die Selbstständigkeit zu starten. Was hat Sie bei diesem Gedanken ermutigt und wer hat Sie auf diesem Weg, auf diesem ersten Weg in die Selbstständigkeit begleitet?
Ja, das war eigentlich ein großer Unfall, den ich hatte. Während einer Testfahrt für einen Kunden hatte ich einen großen Unfall mit einem Bus auf der Landstraße. Das war dermaßen schlimm, dass das Auto sozusagen ein Drittel seiner Länge einbüßte, 80 Meter durch die Luft flog und dann wieder auf die Räder kam. Ich hatte das Glück, nicht angeschnallt zu sein. Ich konnte mich in den Fußraum werfen. Und damit konnte ich verhindern, dass mein Kopf ab war, weil die Frontscheibe auf Sitzhöhe runtergeknickt war. Danach kam ich in die Klinik und es waren keine großen Schäden außer einem Armbruch. Aber das war dermaßen kompliziert, dass ich fast 1,5 Jahre im Krankenhaus immer wieder verbrachte, um das auskurieren zu lassen. Und während dieser Zeit ist mein Entschluss gereift, ich mache mich jetzt selbstständig und mache nicht mehr die letzten 1,5 Jahre des Studiums fertig, denn es hat zu sehr gekribbelt, ich war zu unruhig und ich wollte es einfach wissen. Und daraufhin habe ich dann gesagt, okay, jetzt suche ich mir eine Werkstatt, ich habe eine in Bornheim gefunden, jetzt suche ich mir einen Karosseriemann, den hatte ich auch gefunden während der Zeit, wo ich dann für andere Kunden schon Lackierungen und Karosseriearbeiten in Auftrag gegeben habe. Dann noch einen Meister und mit 3 oder 4 Leuten fing ich dann 1974 an und habe den Kundenkreis, den ich schon während der Zeit meines Studiums hatte, ganz schnell erweitern können, sodass wir innerhalb von 2-3 Jahren schon auf 15 Leuten waren. Und das ist also enorm eingeschlagen, denn ich habe nicht nur die normalen Reparaturen angeboten und die Inspektionen, sondern auch Individualisierung von Autos. Und die Grundidee war eben, das, was die Automobilindustrie nicht liefern konnte oder wollte zum damaligen Zeitpunkt, das habe ich den Kunden angeboten.
Ja, ich glaube, an dieser Stelle müssen wir aber auf einen ganz besonderen Mitarbeiter, diesen Karosseriebaumeister, eingehen. Ich glaube, er war ein Ausnahmetalent, das man nur einmal im Leben aufspürt. Und der hat sicherlich ein gutes Stück zu dem Erfolg Ihrer Werkstatt beigetragen.
Gut, im Aufspüren von guten Leuten hatte ich eigentlich immer ein gutes Händchen. Aber er war der Erste, der mir sozusagen die Ideen, die ich hatte, realisieren konnte. Ich muss aber dazu sagen, er war kein Karosseriebaumeister, sondern er war eigentlich ein Spanier, der üblicherweise Stierkämpfer werden wollte. Das verboten ihm die Eltern. Daraufhin hat er Trompete gelernt und in einem prominenten Lokal in Madrid gespielt. Aber sein Drang war immer in seinem Beruf der Beste zu sein. Und das hat uns auch zusammengeführt. Und er hat dann das Geld, das er sich für die nächsten Instrumente zusammengespart hatte, nach Hause abgeben müssen, weil sein Vater gestorben ist. Und daraufhin stand er in Deutschland vor dem Nichts und überlegte sich, wie kann ich hier Geld verdienen? Und hat vor seinem Auge einen Unfall gesehen und sagte, hier gibt es so viele Autos, da passieren viele Unfälle. Ist in eine Werkstatt und hat gesagt, er wäre Karosseriemann. Er wusste nicht mal, wie ein Schweißbrenner angeht. Er hat das alles auf Sprachschwierigkeiten zurückgeführt und hat gesagt, du mir zeigen, ich nicht verstehen. Und nach ein paar Tagen hat er das alles so perfekt gekonnt, dass man erkennen konnte, dieser Mann hat goldene Finger. Er hat das Talent, aus einem Stück Blech eine Form zu machen, die man ihm nur in den Raum zeichnen musste mit den Händen und am nächsten Tag war der Kotflügel so geformt. Und das war, sagen wir, die absolute Voraussetzung, um Sonderkarosserien zu machen.
Herr Buchmann, Sie wollten ja Ihren Kunden immer das Besondere bieten. Das hieß auch Lücken aufspüren, die bei den Serienherstellern offen gelassen wurden. Wie kam es zu dem Mega Porsche, den BB 911 Turbo Targa, dem berühmten Regenbogen Porsche?
Ich bin eigentlich immer ein Opfer meiner eigenen Leidenschaft gewesen. Und so auch in diesem Fall. Porsche brachte 75 den Turbo. Und das kurz ein Jahr nach der Ölkrise. Man hatte da auch sehr viel Ängste und sagt, kommt das überhaupt an? Aber das Auto war dermaßen brillant und überzeugend. Und da dachte ich gleich, Mensch, ich bin ein Targa-Fan, aber der Turbomotor und diese Technologie, das ist es. Und ich wollte immer sozusagen das Perfekte, das Beste haben. Dann habe ich den Entschluss gefasst, ich will beides in einem und fing an, mich dafür zu interessieren. Von Porsche hörte ich nur, ein Turbo-Targa wird es nicht geben, weil die Targa-Karosserie zu weich ist. Also machte ich mich mit meinem Spengler dran und sagte, wir machen erstmal die ganze Bodengruppe auf, verstärken die Bodengruppe. Dann im Bereich der Vorderachse verstärken wir diesen Vorderachsbereich und dann bauen wir natürlich ein anderes Achsrohr ein und die Schwingen vom neuen Turbo. Das heißt, es war eine wirklich auch von Grund auf neu durchdachte Geschichte, die so vorher eben nicht existierte. Natürlich musste auch ein anderer Kabelstrang rein, der für die Turbotechnik war erheblich größer und enthielt mehr Leitung. Es war also eine komplexe Operation, aber das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Das Fahrzeug war also auch auf Strecken wie Hockenheimring oder Nürburgring so stabil, dass man bei hohen Geschwindigkeiten um die Ecken fahren konnte, ohne dass diese Karosserie in Schwingung geriet oder sich verdrehte. Als das Auto dann fertig war, kam einer meiner Kunden, das war ein Direktor von Polaroid in Amsterdam, es war die Europazentrale, und sagte, wir brauchen ein außergewöhnliches Auto für unsere Fotokina in Köln. Das ist die größte Fotoausstellung, die es gibt international. Aber, sagt er, da müssen unsere Farben drauf. Das tat mir natürlich etwas sehr weh für mein Auto, aber dann sagte ich, naja gut, wenn du das bezahlst und wenn das wieder wegkommt danach, machen wir das. Also überlegte ich mir, wie man diese 6 Farben auf das Auto draufbringt, und da fiel mir eine schwungvolle Lösung ein, und das war natürlich auf der Fotokina die Sensation schlechthin, nicht nur wegen der Farbigkeit des Autos und wegen dem ungewöhnlichen Turbo Targa, den es von Porsche nicht gab, sondern es war auch deshalb, weil ein Sofortbildsystem zum ersten Mal weltweit vorgestellt wurde, das Sofortbilder einmal 1 Meter lieferte. Und am Pressetag stieg dort der damalige Bundespräsident Scheel ein. Und es wurde dann ein Pressefoto gemacht, das über dpa in ganz Deutschland lief. Und damit war das Auto plötzlich berühmt geworden. Und dann war der nächste Schritt, dass Automotorsport das Auto auch testen wollte, um zu sehen, wie gut diese Implantation gelungen ist. Und das Ergebnis war, es ist genauso fest wie das Coupé. Und damit kam das Auto auch auf den Titelblatt. Und das war natürlich danach kein Halten mehr. Insgesamt hat dieses Auto über 26 Titelblätter weltweit erhalten und ist damit eins der berühmtesten Einzelstücke geworden.
Ja, das war Gerhard Slotter für Radio Oldtimer im Gespräch mit Rainer Buchmann, Gründer und Inhaber der Firma BB, über seine Lebensgeschichte und sein Lebenswerk. Folge 1. Herr Buchmann, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
Dankeschön, Herr Slotter, für das Interview.
Diesen Beitrag gibt es natürlich auch zum Downloaden und Nachhören unter www.radio-oldtimer.de.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.